Die Freude über dein großartiges neues Soloalbum Baseball 2 platzte ja auch dieser gewaltige Schreck, als ich im Begleitmaterial zu deinem Album diesen wirklich dramatisch klingenden Schlusssatz lesen musste. Zitat: Bleibt zu hoffen, dass Baseball 2 nicht der letzte Teil seines musikalischen Vermächtnisses sein wird. Helmut Hadler ist schwer erkrankt. Sämtliche Tourtermine sind aus diesem Grund abgesagt. Schluck. Was ist mit dir Schreckliches passiert? Was ist dir zugestoßen?
Naja, ich weiß, ich will da eigentlich gar nicht groß an der Öffentlichkeit drüber berichten, aber es ist halt einfach, manchmal brechen irgendwelche Krankheiten über einen herein, von denen man nicht mal wusste, wie man die schreibt. Und das ist mir jetzt halt passiert. Jetzt bin ich gerade nach 2 Wochen Aufenthalt wieder ein bisschen zu Hause und der nächste Aufenthalt kommt dann auf jeden Fall wieder. Ende des Jahres weiß ich mehr. Keine Ahnung. Also ich will das jetzt gar nicht an der Öffentlichkeit.
Okay, aber nur die Frage, ist es wirklich ernsthaft? Also muss man sich Sorgen um dir machen? Ist es fast auch lebensbedrohlich, was du gerade durchmachst an Krankheiten?
Ich glaube schon, ja.
Oha.
Ich glaube schon, ja.
Ein Kollege, der dich im Frühjahr getroffen oder interviewt hat, der hat erzählt, du hättest sehr erschöpft und gestresst gewirkt. Also könnte deine Erkrankung auch ein Hinweis sein auf zu viel Stress oder Überforderung oder Arbeitsüberlastung in der jüngeren Vergangenheit, was du dir zugemutet hast?
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer sehr ökonomisch mit meinen Kräften umgegangen und auch unglaublich gesund gelebt. Also klar ist man manchmal vielleicht ein bisschen müde, wenn man so viel macht. Und vielleicht hat er auch schon irgendwas im Hintergrund rumrumort, keine Ahnung. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob ich müde gewirkt habe. Bei manchen Leuten wirklich immer unglaublich müde und bei manchen Leuten wirklich unheimlich aufgeregt. Ich komme ein bisschen drauf auf mein Gegenüber auch an.
Ja. Gut, dann reden wir mal über dein wirklich wunderbares, großartiges Album, das mich in jeder Beziehung richtig freut.
Das ist schön, da freue ich mich auch.
Vor 40 Jahren erschien also dein erstes Soloalbum Baseball, nun also Baseball 2, das du dir und deinen Fans im April zu deinem 65. Geburtstag erst in digitaler Form geschenkt hast. Jetzt ist das Album aber auch als CD und Schallplatte erschienen. Warum wolltest du dieses, dein neues Album, ursprünglich nur in Anführungszeichen digital als Download veröffentlichen?
Ach, das war wahrscheinlich so diese etwas spartanisch gedachte Situation, weil ich dachte, zum Geburtstag, da ist man ein bisschen bescheiden und die Idee ist sowieso unglaublich toll, aber ich hatte jetzt nicht gedacht, dass dieses Kuddelmuddel von meinen ganzen Acts, also sowohl Kran als auch Tab 2 und Zero and Hell und mit Alde Neander und mit Deep Dive Corporation und noch natürlich mit Hadler, ich wollte es eigentlich wie so eine kleine Workshop, als charmante Workshop irgendwie rausgeben an die Leute, die von denen ich weiß, dass sie sowas natürlich super finden, aber dass dann gleich der Aufstand ins Haus stand, dass das doch gefälligst als CD, mindestens als CD rauskommen müsse, hat mich dann ein bisschen überfahren. Und ein bisschen rumdiskutiert und überlegt, wie man es am besten machen kann. Und dann haben wir es einfach, da wir ja auch sehr autark sind, also unser Label-Team, können wir das schnell entscheiden. Es war einfach nur die Frage, nehmen wir das Geld in die Hand veröffentlichen das, weil das ja nicht nur die Herstellung ist, sondern da hast du eine Promo-Firma, die du bezahlen musst. Und also wir sagen, muss man ein bisschen überlegen, aber dann haben wir es doch gemacht und ich glaube, es war die total richtige Entscheidung.
Dem stimme ich absolut zu. Jetzt hast du das schon, was ich jetzt fragen will, im Grunde schon teilweise beantwortet. Trotzdem nochmal die Frage und etwas länger ausholen. Dieses Soloalbum Baseball 2 ist also keine Kompilation im strengen Sinne, kein Best-of, keine Retrospektive oder Werkschau, obwohl du das jetzt auch so ein bisschen benannt hast. Aber dennoch ist es ja eine Form von Rückschau auf alle deine Gruppen und Projekte, die dein bisheriges musikalisches Leben ausgemacht haben und die sich aneinandergereiht höchst beeindruckend lesen, wie ein umfassendes Stück Musikgeschichte, könnte man sagen, angefangen bei deiner Jazz-Rock-Gruppe Kran, über dein Hip-Jazz-Duo Tab 2 und deine Soul-Electro-Funk-Lounge etc. Band Hadler, bis zu deinem Experimental-Elektro-Projekt Deep Dive Corporation, deinem Soul-Jazz-Duo See You in Hell und dem New-Jazz-Rock-Fusion-Projekt mit dem Gitarristen Aldi Neander. Und dazu kommen dann auch noch 2 Titel, Helmut Hadler and Friends. Das sind allesamt unveröffentlichte Neukompositionen, aber alle im typischen Stil dieser zum Teil ja grundverschiedenen Bands und Projekte sind die aufgenommen. Das Bindeglied, das bist immer du, dein tonangebender Bass, und es sind ja auch deine Kompositionen. Und hört man das jetzt alles nacheinander in dieser Unterschiedlichkeit an, dann kann man erstmal nichts anderes als staunen über deine Vielseitigkeit, fast schon Universalität, und man bekommt einen guten Überblick über alles, was dich ausmacht und was du schon alles musikalisch gemacht hast. Und dann hat es doch den Anschein, als hättest du eine Art Resümee gezogen, als würdest du doch über dein musikalisches Leben zurückblicken. Oder wie siehst du das genau? Was war eigentlich deine Intention für dieses Album?
Also das ein bisschen rund machen und der kleine Rückblick oder die, ja, resümieren über das, was ich gemacht habe, das, dem stimme ich total zu. Also das sehe ich schon so. Auf der anderen Seite gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, ah, mach doch mal ein neues Kran-Album, und das wird wahrscheinlich nie mehr passieren. Aber ich hatte ein paar Sachen angefangen mit Peter Wohlbein, als ich mal mit ihm am Tisch in Dortmund saß. Und das waren alles so angefangene Sachen, und wenn Sachen angefangen sind, dann rumoren die ein bisschen bei mir rum, weil dann ich will die irgendwie fertig machen. Und das war so die eine Ausgangsbasis, und dann hatte ich halt noch ein paar Sachen, wo ich halt dachte, boah, das ist eigentlich ein Tattoo-Stück und das ist eigentlich ein See- und Hell-Stück, und ich wollte jetzt aber nicht anfangen, neue Platten zu machen, sondern dachte eigentlich wäre es doch toll, wenn man die alle mal zusammenbrächte, fertig machen würde, und habe dann auch ein paar tolle Helfer dabei gehabt, und ganz ohne die geht's ja dann nicht. Und ein bisschen, ja, gucken, was inhaltlich und formal sind die Bands halt alle sehr individuell und sehr speziell, und die Kompositionen dafür sind natürlich auch auf diese Musiker zugeschneidert, aber inhaltlich ist es doch immer meine kleine Handschrift, die da stattfindet.
Allerdings.
Und das fand ich eigentlich interessant, also sozusagen, dass man inhaltlich mich und meine Intention raushört, aber formal halt die ganzen Bands mit ihren Unterschiedlichkeiten zum Tragen kommen. Das war so die Idee. Und dachte, mit wem kann ich das zumuten? Dachte mir, ach, eigentlich mir kann ich es ganz gut zumuten. Und das schenke ich mir einfach zum Geburtstag. So, das war die Ausgangsbasis.
Und hattest du dann so viele noch unveröffentlichte Titel in der Schublade, oder hast du in einem Rausch all das ganz schnell neu geschrieben für deine unterschiedlichen Freunde und Konstellationen?
Also das einzige Stück, das fertig in der Schublade lag, war dieses Tiny Little Mad mit Sandy Wallach. In dieser Version, das gibt's ja auch schon in der See and Hell Version, die wir schon auf dem letzten Album gemacht haben, aber diese Version lag halt rum, und die eigentlich immer toll fand, und dachte mir, passt aber zu nichts dazu. Und das ist natürlich dann für so eine Workshop wunderbar, wenn du hinten dran so einen Titel hast. Bei anderen Titeln war es so, dass ich die wirklich in einem Rausch fertig gemacht. Also ein paar waren angefangen, wie gesagt, diese ganzen Stücke waren so ein bisschen angefangen. Die habe ich fertig gemacht, den Rest habe ich komponiert und neu eingespielt und die Leute getriezt, dass sie da mitmachen. Das war schon so eine ziemlich harte, kleine, intensive Aktion.
Was schon immer bei deinem Bassspiel und bei deinen Kompositionen auffiel, war, dass du ein unglaublich melodiöser Bassist bist. Dein Bass würde Groove die Hölle sagen manche, oder würde mit deinem harten Plektrumanschlag rhythmische Attacke fahren, das stimmt alles. Aber deine Bassfiguren sind auch unerhört melodisch, und das eigentlich überall, ob bei Kran, ob bei Hatler oder Deep Dive etc., überall. Überhaupt glaube ich beobachtet zu haben, dass auch deine Komposition und deine musikalischen Hauptthemen im Laufe der Zeit eine wachsende Verfeinerung sozusagen der Melodielinien erfahren haben. Das sind alles keine platten Gassenhauer-Melodien, sondern sehr originelle, sozusagen intelligente Melodiebögen. Woraus schöpfst du eigentlich deinen unglaublichen melodischen Reichtum? Ist das einfach dein Talent? Ist das eine Gabe für Melodien? Oder hast du da irgendwo noch ein Reservoir, das du anzapfst?
Nee, ich glaube, das ist wirklich eine Art Talent, oder ich habe das dann auch ein bisschen kultiviert. Also wenn ich rausgehe in die Welt, in den Garten, ich höre mich dann ganz oft pfeifen und summen und sowas. Deshalb habe ich auch in meiner Wohnung fast nie Musik laufen, weil mich das immer abhält von meinen eigenen kleinen Ideen, die vorbeigeflogen kommen und die ich dann sozusagen aufschnappe und wenn sie mir gut gefallen, dann auch aufzeichne. Ich glaube, es ist einfach, ja, es ist das, was mich vielleicht vom Talent her ausmacht, dass ich so eine bestimmte Art habe, mich musikalisch auszudrücken. Ich denke einfach, es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, und auch durch die Vielzahl von Songs, die ich geschrieben habe, es sind ja wahrscheinlich bald 1000 oder wahrscheinlich auch vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht, einfach immer wieder feststelle, dass da coole Melodien drauf sind, die einen nicht nerven, auch nach vielen Jahren nicht.
Ja.
Und das finde ich eigentlich toll, weil viele viele Musikanten, die sich dann an irgendwas orientieren, was gerade so in der Popwelt abläuft, das hört man dann nach ein paar Jahren raus, dachte, ah, der hat bestimmt das und das gehört oder das. Und das ist halt schade, weil dann halt diese Originalität verloren ist, diese Individuelle. Und ich finde halt, dass jeder Mensch das, also wir leben in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, wo man unglaublich viel Freiheiten hat. Und warum soll man sich einschränken? Also ich denke, man kann sehr gut an sich selber rausfinden, wer man ist und was man will und was man gut findet und was einem gut tut. Und das ist wahrscheinlich auch das, was in meiner Musik dann zum Tragen kommt, dass ich also immer wieder versuche, was bin ich, wo resoniere ich, wenn ich irgendwas spiele oder singe, und stelle fest, ja, jetzt stimmt es. Also diese Sicherheit, das Richtige zu empfinden oder zu machen, das ist, glaube ich, auch so in so einem Mikrokosmos, in dem man so langsam reinkommt, wächst. Erst macht man es völlig instinktiv und dann irgendwann stellt man fest, ja, das ist eigentlich das kleine Geflecht, das es einen selber glücklich macht. Mhm. Schwer zu auszudrücken, aber so ungefähr vielleicht versteht man es.
Genau. Und wie hast du es geschafft, dich ganz und gar auch in deinem Innersten kennenzulernen und du zu werden, ganz und gar alleine über die Musik, oder hast du dir noch andere Hilfe gesucht in Meditation oder in Kontemplation?
Nee, überhaupt nicht. Also Musik ist eigentlich für mich alles. Es ist Meditation und Kontemplation und Selbsterkenntnis. Also aber das will ich eigentlich auch wieder nicht so öffentlich machen, weil das hört sich immer so ein bisschen gestellt an.
Nee.
Ich denke einfach, das, was man daraus erschaffen kann und das ich auch gut finde, das veröffentliche ich.
Ja.
Und stelle es so als Angebot in den Raum und warte dann im Prinzip schon sehnsüchtig drauf, wieder neue Resonatoren zu finden, die das gut finden und auch, wenn man mit denen dann zusammen sich unterhält oder die Empfindungen austauscht, stellt man fest, dass man auch im gleichen Universum lebt. Hm. Das ist eigentlich eine tolle Sache.
Ja. Was mir ein bisschen fehlt oder was in diesem Album, das im Grunde ja das ganze Spektrum von Helmut Hattler abbildet, vielleicht fehlt, ist der Sänger Hattler. Der ist nur im Hintergrund im Song Mo Fun von Sie und Hell zu hören und klanglich ganz stark verfremdet im Krantitel Birds. Deine sozusagen naturbelassene Gesangsstimme, die möchtest du nicht mal zumindest kurz hören lassen, nicht mal in deinem Soloalbum, was ich schade finde.
Ja, aber das ist halt auch, das gehört auch zu den einzelnen Projekten dazu, dass ich einfach, meine Stimme ist jetzt keine großartige Gesangsstimme. Das ist
ja
nichts, was einen so richtig mitnimmt und so. Und das weiß ich halt. Und jetzt ums Verrecken, das Gegenteil zu beweisen, das ist vorbei. Das habe ich auch in meinem ersten Album gemacht. Hm. Da habe ich viel gesungen und habe viel einstecken müssen, weil also der kann doch gar nicht singen oder irgend sowas. Und irgendwann ist dann auch klar, dass die Stärken woanders liegen. Und es gibt einfach Leute, die können von Haus aus, von ihrem Talent her, einfach viel besser singen. Mhm. Also technisch A und B gibt es halt auch tolle Leute, die verstehen, was ich will, und denen singe ich was vor oder ich habe das irgendwie aufgenommen und die kapieren sofort und machen es dann noch besser. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert, dass man auch Arbeitsteilung macht und jeder seine beste Seite zeigt und nicht so Eitelkeit um jeden Preis bedient.
Naja, es geht ja nicht da um Eitelkeit. Also dein alter Duopartner Joe Kraus hat ja nun auch nicht die allertollste Gesangsstimme. Er ist ein super Rapper und du hast nun alles, was man an rhythmischem Gefühl von einem Musiker erwartet. Also eine Form von rhythmischem Sprechgesang wäre doch immer etwas, was dir gut zu Gesicht steht.
Das habe ich dann irgendwann auf meinem, welches Album war das? Gotham City Beach Club.
Ach so.
Da habe ich Bollerwagen gesungen.
Ja, stimmt.
Ich auch so einen Anspruch habe irgendwie, wenn man irgendwas singt, dann muss es auch Hand und Fuß haben oder man überdreht es halt so völlig wie bei Bollerwagen, was natürlich auch einen tieferen Sinn hat, dass man sich sozusagen aus dem Geschehen des Hamsterrads herausnimmt auf eine charmante Art und Weise. Und das fanden auch viele Leute gut, aber das für das hat es gereicht. Aber für richtig tolle Gesangslines, da bin ich auch zu faul. Ich stelle einfach auch fest, dass es nicht wenn es nicht mein Talent ist, muss ich mich ja auch nicht irgendwie total verbiegen, um irgendwas hinkriegen zu wollen, was andere wirklich deutlich besser können. Also ich bin ein großer Freund der Arbeitsteilung.
Okay, gut. Aber ich dachte immer, weißt du, so eine Art rhythmisiertes Spoken Word, weil du ja nun wirklich auch ein begnadeter Texter bist, das hätte ich gern mal von dir gehört. Aber gut.
Gibt's ja auch. So was, was ich belieber, ist so ein Stück, wo ich mal sowas gemacht habe. Mhm. Also das gibt's schon auch.
Aber ja, nur halt nicht auf diesem Soloalbum.
Nicht auf diesem Soloalbum, das ist richtig, ja.
Beim Abhören dieses großartigen Soloalbums habe ich vor allem auf die Musik und die Arrangements mich konzentriert und war damit auch schon hinreichend beschäftigt, weil das alles wirklich sehr, sehr gut und differenziert ist. Auf die Texte und auf die Inhalte habe ich bislang noch nicht so recht achten können. Gibt es da eventuell ein durchgängiges oder ein übergeordnetes Thema oder wovon handeln die Texte, die du ja allesamt alleine geschrieben hast, aber auf dem Cover nicht abgedruckt hast?
Ja, nee, die Texte sind bei mir immer sehr, sehr zeitabhängig. Es gibt dann einfach so Sachen, die mich interessieren oder die mich beeinflussen. Die sind meistens politischer Art. Und da dachte ich, wie kann ich damit umgehen, ohne dass das ist jetzt so eine Zeigefingernummer wird und so ein Zwischenspiel zwischen Ideologisierung von Menschen und die aber aus privaten Umständen heraus passieren, also durch Verletzungen, durch was weiß ich. Altenburg ist einfach nur da. Mhm. Und das Kranstück genauso. Also ich mache das immer so ganz nach Gusto und habe auch kein messianisches Botschaftsgebäude, das ich da jetzt irgendwie in Vordergrund stellen will. Das sind immer sehr, wie gesagt, sehr, sehr temporäre Ideen und Themen, die mich packen und dann fließen die in die Texte ein. Und ich gehe ja immer auch davon aus, dass es musikalisch klingen muss. Hm. Also ich mache jetzt nicht einen Text, um den Text zu transportieren, sondern ich mache Musik und der Text kommt dann zur Musik dazu und der muss auch gut klingen. Also manche Worte klingen dann halt für bestimmte Themen nicht so richtig super und dann suche ich mir neue Themen und dann irgendwann kriege ich es wieder hin. Aber das ist für mich, die Texterei ist für mich ein deutlich größerer Anstrengungsvorgang als Musik zu machen.
Aber man darf durchaus behaupten, dass du wirklich auch Talent als Lyriker, als Texteschreiber hast. Einen Dada-Text muss man auch erstmal hinkriegen. Und ja, du hast auch manchmal richtig tolle Inhalte. Halt englischsprachig, man muss sie erstmal für sich übersetzen. Aber das ist ja in Ordnung. Du eröffnest das Album mit drei neuen Titeln deiner alten Liebe Kran, einer Band, die du ja um das Jahr 1970 schon mit begründet hast und die vor allem im Ausland, noch mehr als hierzulande, als eine der ganz wichtigsten sogenannten Krautrock-Bands der 70er Jahre gefeiert wurde, wobei ich das Wort, ich glaube, du auch Krautrock nie so gerne mochte, aber ja, egal. Diese drei neuen Titel, die klingen unglaublich frisch und zeitgemäß, fast schon modern, so als wäre Kran nicht vor 47 Jahren, sondern gerade eben erst von ein paar Jungspunden gegründet worden. Wie kommt das, dass eure Kran-Musik so in Anführungszeichen jung geblieben ist?
Weil wir eigentlich alle drei Jugendliche geblieben sind. Also wenn ich die treffe, wir sind einfach innerlich nicht gealtert. Erst der Blick in den Spiegel gibt dann die ganze Wahrheit preis. Aber wir sind wirklich, da hat sich nicht viel geändert. Ja. Also von der Art ranzugehen, weil ja auch jeder sehr individuell spielt von den Jungs. Wir sind auch alles Autodidakten, keine Musiker, die sich für irgendwie Schlagerfuzis ins Studio begeben und dort Dienstleistung machen, sondern die spielen einfach genau das, was wie ihnen das Herz so schlägt. Und das macht wahrscheinlich dieses Gefühl aus. Hm.
Aber das hat überhaupt keine Patina angelegt. Das klingt wirklich sehr zeitlos. Habt ihr da ein besonderes Rezept dafür, dass ihr so klingt, als wäre es im Grunde immer aktuell?
Na, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich, wenn ich was komponiere, dann spüre ich halt, das wäre eine tolle Line für Peter Wolbrand oder das wäre jetzt ein Groove, den Jan gerne spielt und sowas. Und dann danach suche ich dann auch die Stücke aus, sodass dann auch die Freude entstehen kann beim Spielen. Mhm. Wenn die jetzt irgendwas spielen müssten, was ihnen überhaupt nicht gemäß wäre, ich glaube, dann würden sie steinalt klingen.
Eine deiner kommerziell erfolgreichsten und gleichzeitig musikalisch innovativen Phasen war dein Duo Tap 2 mit dem Trompeter und Rapper Joe Kraus. über die wir schon kurz gesprochen haben. In einem neuen Stück mit dem Titel, auch das hast du schon erwähnt, Altenburg, seid ihr als Tap 2 wieder vereint. Und Joe Kraus spielt ja auch Trompete im Song Mo Fun deines Duos See You in Hell. In diesem Song ist also sowohl deine aktuelle Duopartnerin Siu zu hören, als auch dein ehemaliger musikalischer Duopartner Joe Kraus, mit dem es früher ja auch mal so, wie man hören konnte, einige persönliche Turbulenzen gab. Ist das jetzt eine Art Beleg, dass in deinen früheren und aktuellen und aktualisierten Formationen eigentlich nur noch Freunde mit dir musizieren? Ist das ganze Album im Grunde ein Dokument der großen Hadler-Familie?
Gute Frage, ja. Schön wär's. Also So habe ich es eigentlich angedacht, dass man auch diese Dinge, die man nicht vergessen kann, wenigstens vergeben kann.
Also, ja. ne?
Dass man,
ja.
dass man sich nicht sein Leben lang dann irgendwelche Kleinigkeiten aufs Brot schmiert, die mal gelaufen sind, sondern denkt einfach, guck mal, was, der hat ein tolles Talent dafür und der ist so und alle, wir sind alle irgendwie auch gebeutelt und beeinflusst und aber das sind Sachen, die ja nicht für ewig gültig sind,
ja.
sondern man guckt einfach, wo die Gemeinsamkeiten sind und die feiert man und alles andere muss ja auch nicht zusammenwohnen oder nicht zusammen kochen, wenn man es nicht kann. Oder so. Und so dachte ich einfach, ich habe einfach gefragt, ob er Lust hätte, das zu machen und er hatte auf dem letzten See You in Hell Album hat er sich auch schon angeboten, ein paar Sachen zu spielen und das finde ich halt sehr angenehm, hat mich jetzt auch ein paar Mal besucht und ja, das ist also diese Schärfe der Trennung ist wirklich Schnee von gestern. Und,
schön.
Ja.
Der vorletzte Titel des Albums, Random Walk, im Augenblick ist es einer meiner Lieblingslieder auf dem Album. Das ist wieder ein ungemein melodiöser Titel, bei dem du auch einen Bass als Melodieinstrument spielst. Und dieser auch wirklich großartig arrangierte Titel, der vereint alte und neue Freunde. Da ist ein ganz alter Freund, kurz beteiligt, der Kransaxophonist Johannes Papert. Neue Freunde sind dabei, wie Jasi Hofer, den ich bislang nicht kannte, Arlin Jander, den man natürlich gut kennt, beide Gitarristen. Aber dein Bass ist hier absolut tonangebend. Manchmal klingt es so, als hättest du ein ganzes Bassorchester eingespielt. Random Walk heißt so viel wie aufs Geratewohl spazieren, aber ein zielloser Spaziergang ist das absolut nicht. Das ist alles sehr, sehr sorgfältig und gekonnt arrangiert, ein großartiger Titel. Was ist so der Hintergrund dieses Stücks?
Das hast du schon genau richtig gehört. Ich habe diese Hauptline, die ging mir ziemlich in meinem Kopf rum, die habe ich irgendwann aufgenommen. Und dann habe ich, als ich in Portugal war, habe ich mich mal hingesetzt und diese ganze Line mit der Arbeit versehen, die eigentlich ein Gitarrist oder ein Keyboarder machen muss, nämlich die ganzen Arpeggios und die ganzen harmonischen Geschichten, das habe ich alles mit dem Bass gespielt. Und das fand ich eigentlich sehr reizvoll, aber auch ein bisschen eindimensional. Da muss man gucken, ob noch was fehlt und so. Und da habe ich halt die richtigen Leute noch gefunden, die dazu spielen. Und ja, es ist auch einer meiner Lieblingsstücke auf dem Album, absolut.
Ja. Der Abschlusstitel, den du schon erwähnt hast, Tiny Little Mad, der fällt wirklich so ein bisschen aus dem Rahmen, klingt lustig nach Lolita-Pop, ich glaube, das hast du auch irgendwo mal so benannt. Ist das jetzt dein Beitrag zu den Morning-Shows und den Radiocharts, wo das Stück eigentlich hingehören würde?
Nee, ich habe irgendwann mal vor 2-3 Jahren saß ich mal da und dachte, was habe ich eigentlich alles erlebt in meinem Leben an Stilistiken? Und da kam ja so diese Beat-Ära, wo ich immer dachte, das ist einfach für mich nicht analysiert. Das ist einfach so ein Gefühl gewesen. Man hört den Song und findet ihn cool. Und da habe ich mich mal hingehockt und dachte, was macht Beat eigentlich aus?
Yeah.
Und ja, das ist einfach so aus Erinnerung heraus gezimmerte Beatnummer war für mich. Und ich finde es auch eigentlich fast perfekt arrangiert und auch harmonisch ziemlich interessant und klingt trotzdem halt super naiv und einfach und das ist eigentlich das, was mir an dem Stück gefallen hat und dann ist es aber auch schon wieder gut. Also ich werde wahrscheinlich keine weiteren Beat-beeinflussten Titel machen, aber ich wollte es einfach mal wissen.
Ja gut, das hast du jetzt belegt. Du kannst auch Beat-Song-Klassiker komponieren und großartig arrangieren und aufnehmen. Gibt es im Augenblick einen Titel dieses Albums, den du aus bestimmten Gründen besonders favorisierst, der für dich einen besonderen Hintergrund hat, den wir unbedingt jetzt noch erfahren müssten?
Nee, witzigerweise ist, wir haben neulich irgendwie auch mal so ein paar Tage lang Favorite Song Days gemacht, so, und immer wieder fällt mir ein Stück dann besonders auf und ins Auge und trifft mein Herz und denke, ah, das ist eigentlich das beste Stück, und am nächsten Tag ist es halt wieder ein anderes Stück. Das ist wirklich ganz interessant bei dem Album, weil die so unterschiedlich sind, auch so verschiedene Stimmungen bedienen, und deshalb kann ich eigentlich sagen, dass es passen hat, die Stücke passen zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Gefühlen, zu bestimmten Tageszeiten natürlich auch. Also diese Elektro-Stücke mit Deep Dive Corporation, die passen eher in die Nacht.
Ja.
Und die anderen Sachen passen, also Tiny Little Mad möchte ich nachts nicht hören, das möchte ich nur tags hören.
Ja, ich dachte vielleicht, weißt du, dass gerade der Song While I Play the Blues, den du für deine Band Huddler geschrieben, aufgenommen hast, dass der irgendwie eine besondere Bedeutung hat, oder das Trident auch für Huddler geschrieben, dass eine dieser beiden Songs für dich, weil sie textlich auch sehr, sehr dicht sind, obwohl ich jetzt nicht genau mitbekommen habe, worum es geht, dass die für dich eine ganz besondere Bedeutung haben.
Also Trident ist auf jeden Fall ein Stück, das an dem ich sehr lange gefeilt habe, und der auch ein bisschen aus dem anderen Rahmen fällt, weil er wirklich rein akustisch aufgenommen worden ist. Ja. Da gibt es keine elektronischen Ereignisse. Das ist schon so eine. Oder While I Play the Blues ist eine Kooperation mit meinem Deep Dive Kooperator Peter Musebrink, der einfach nur die Beats und den Sound angebracht hat, und mir fiel sofort irgend so was dazu ein, und ich dachte mir, ja, das hat so was Melancholisches und trotzdem was Direktes, also Unverstelltes und so. Ja, aber sie haben alle ihre, und wenn man, es ist andersrum gesagt, es ist ja auch so, wenn du ein Stück 500 Mal gehört hast, beim Aufnehmen, beim Mischen und sowas, dann bist du erstmal komplett drin und findest alles die größten Errungenschaften der westlichen Welt. Mhm. Und nach ein bisschen Zurücktreten, nach 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen, kriegen die alle so wieder eine andere Farbe. Und deshalb, also ich finde jetzt im Nachhinein, also am Anfang dachte ich mir, ja, ist ganz gut, deshalb, also für ein Geburtstagsgeschenk reicht's. Und dann habe ich erst mit dem Abhören in verschiedenen Situationen, im Auto oder sonst irgendwo, wo ich dann auch ein anderes Bild dazu gekriegt habe, habe ich festgestellt, dass eigentlich tolle Sachen sind, dass sie eigentlich viel besser sind, als ich gedacht hatte.
Ja.
Und ich glaube, das ist so dieses Spezielle an diesem Album. Wenn man es, glaube ich, zum ersten Mal hört oder kurz anspielt, ich glaube, dann kann man gar nichts damit anfangen. Mhm. Ich glaube, wenn man es mehrfach hört, dann kriegt man so, ja, das ist was Familiäres, was Direktes, was es nicht nur den Kopf betrifft, sondern auch hauptsächlich das Herz halt, ne?
Ja.
Und deshalb mache ich auch meistens in Englisch, weil deutsche Texte lenken mich dermaßen von der Musik ab, dass ich das eigentlich gar nicht aushalten kann manchmal. Da denke ich mir, eigentlich ist das ein ganz nettes Stück, was die Jungs da singen, aber der Text ist so gewollt, dass mich das eigentlich abbringt vom Musikgenuss. Und ich glaube, Musik ist einfach die universellste aller Sprachen. Da brauchst du weder Deutsch noch Englisch. Aber Englisch lässt mich mehr in Ruhe als Deutsch.
Okay, ja, gut. Wenn man halt die Titelüberschrift liest, While I Play the Blues, und macht sich eben bewusst, dass du halt gerade mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hast, dann hofft man halt sehr, dass wir jetzt nicht so lange noch weiter irgendeinen Blues spielen müssen. Und du hast 2 Basslehrbücher geschrieben, du hast unzählige Platten veröffentlicht, zahllose Konzerte gegeben. Welche Pläne hast du, wenn du wieder ganz gesund bist? Was dürfen wir noch alles von dir erwarten, und wir erhoffen uns noch vieles von dir?
Ja, ich hab sogar vom Krankenhaus aus einen Song komponiert, beziehungsweise weiter delegiert an die jeweiligen möglichen Mitspieler, und der ist auch zwischendurch besungen worden.
Ui.
Ja, also ich hätte schon große Lust, noch ein paar Schippen auf die Lokomotive zu packen, um auch live spielen. Es tut mir total leid, dass diese Tour jetzt absagen musste, aber die Prognosen waren einfach so, dass es einfach so lange dauert, dass es dieses Jahr einfach auf der Bühne nichts mehr wird. Aber ich habe große Lust und hab den Bass immer dabei und mache irgendwie Sachen und höre mir Sachen an. Jetzt habe ich mit meiner Freundin Siu jetzt auch gerade wieder, die sich auch ganz toll um mich kümmert gerade, wieder an einem Song gearbeitet. Also ja, es läuft weiter, und solange ich, das ist halt mein Leben. Also ohne das würde ich eingehen.
Ja.
Ich war irgendwie, wenn zwei Monate im Krankenhaus liegst, dann
Also normalerweise brauchst du ja irgendwie Hilfe von irgendeinem evangelischen oder katholischen, was weiß ich, Mediator. Mhm. Und ich habe halt die Musik gehabt und hörte auch, es kommt auch von Kran was, ein Live-Dingens zu dritt, und das habe ich dann auch ein bisschen mit abgehört und gesagt, hier an der Stelle, nee, das ist anders und was weiß ich so. Also immer so in Kontakt mit dem Studio, und das bringt einen ja auf die richtige Seite emotional. Klar. Und das ist das, was ich einfach, ja, das ist meine Welt und das will ich auch gerne weiter kultivieren. Ja.
Ja, das ist deine Welt, die Musik, die hast du, die bleibt dir immer und ewig, und ein kreativer Geist, wie du einer bist, kann das ja sowieso nicht stoppen, das fließt ja immer weiter. Und darf ich noch fragen, wie deine Therapie sich weiterentwickelt, also wie lange wirst du noch in der Therapie sein müssen, wie lange ist dieser Prozess deiner Gesundung vorausgesagt und veranschlagt?
Ja, das kommt drauf an, was man als nächsten Schritt macht, das erfahre ich erst Ende der Woche, und
ach so.
Dann kann das wirklich noch lange dauern.
Kann noch lange dauern. Ja. Gut, aber auch wenn es lange dauert, du wirst wieder gesund. Davon sind wir alle absolut überzeugt. Das darf gar nicht anders sein. Und wir hoffen halt wirklich, dass wir dich auch bald wieder auf der Bühne sehen und dass nach Baseball 2 auch noch Baseball 3 und so weiter kommt. Denn es ist alles ein Zugewinn. Das zu hören, was du machst, das ist ein echter Zugewinn für jeden, der musikalisch aufgeschlossen ist. Und wir wollen das einfach immer wieder genießen dürfen und von dir geschenkt bekommen.
Das freut mich total, ja, das zu hören. Ich finde es ja selber auch, aber als Künstler sollte man das ja besser nicht sagen.
Aber ich darf das sagen und darf dich auch feiern und beglückwünschen für alles. Dieses Album ist großartig, ist wieder ein Meilenstein, schon wieder einer von dir. Es gibt ja da einige davon. Und es soll bitte, bitte nicht der letzte Meilenstein sein, den wir von dir in unser Ohr gestellt bekommen, in unser CD-Regal und so weiter. Also das muss und möchte bitte genauso toll weitergehen. Und naja, gut, irgendwann müssen wir uns alle mal verabschieden und in eine andere Welt vielleicht dann wiederfinden. Keine Ahnung, aber das stelle ich mir eigentlich auch ganz gut vor. Nur jetzt erstmal alles Gute für dich, lieber Helmut. Werd gesund, recht bald. Und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wunderbar, hat mich auch gefreut. Ich arbeite auf jeden Fall dran.
Toll.
Super.
Helmut, dann, es ist jetzt auch wirklich viel Material, das ich vielleicht verteilen kann auf...
Ich wollte ja während unseres Gesprächs nicht fragen, wofür machst du das?
Ja, natürlich für Byte FM. Ich arbeite ja immer noch regelmäßig für dieses Webradio.
Ja, ja.
Du weißt, ich bin ja bei HR3 da entsorgt worden.
Ja, ja, aber das ist ja unfassbar lang, was wir jetzt gemacht haben.
Ja, und, aber es... Ja, und ich habe ja die Freiheit, nicht nur eine Stunde machen zu können. Außerdem habe ich vor, ich habe ja schon das Label www Radio Rebell schon angemeldet. Ich habe vor, auch ein Podcast Radio anzubieten. Und dann möchte ich gerne sowas, was wir jetzt gemacht haben, so lange Interviews ungeschnitten oder also schon jetzt ein Stotterer rausgenommen oder dieses Klingel da rausgeschnitten. Natürlich möchte ich gerne, ich denke, du wirst nichts dagegen haben,
nein.
So ein komplettes Interview oder ein Gespräch komplett als Podcast anzubieten. Das kann man sich anhören, jederzeit, wo man will, in der Nacht, weißt du ja. Ich habe leider noch keinen Server gefunden oder keine sozusagen so Streaming-Firma, die solche Podcasts ja im Netz dann ausstrahlt. Die Technik habe ich noch nicht eruieren können, das mache ich aber noch. Also das kommt hundertprozentig. Insofern wird dieses Gespräch mit dir irgendwann komplett als Podcast gesendet, und jetzt in meiner nächsten Byte FM-Sendung werde ich halt etliche, viele Ausschnitte, also ich werde dann mit Moderation ja gar nichts da machen müssen, denn es ist ja alles schon jetzt hier in unserem Gespräch passiert.
Ah, okay.
Helmut, tausend Dank. Soll ich dir irgendeine CD davon brennen und dir zuschicken?
Kommst
eh nicht dazu.
Ja. So
okay.
Aber ich höre mir die Sendung dann gerne an, wenn es soweit ist.
Okay. Gut, Helmut, nochmal tausend Dank. Alles Gute für dich. Und,
ja, ich freue mich für die Unterstützung.
Na hör mal.
Das ist schwer geworden, irgendwie irgendwo ein Forum zu finden,
ja, wo solche aber Musik gespielt wird. Mein Gott, ich kriege immer noch viel Musik zu, obwohl ich ja so wenig Sendung mache und auch ein unwichtiger Radiomann geworden bin. Aber wenn ich dann sowas Edles, sowas wunderbar Tolles dann bekomme, dann jubelt natürlich das Herz. Und da denke ich, Wahnsinn, das muss ich jetzt sofort auf der Stelle hinaus in die Welt posaunen, wie toll ich das finde, und muss es natürlich auch begründen, warum das so toll ist. Und das haben wir jetzt ja getan. Und deswegen bin ich auch sehr froh über das Gespräch. Und so, jetzt lasse ich dich in Ruhe, dass du wieder entspannen kannst und was immer du machst.
Ja, das ist eigentlich die perfekte Zeit, weil heute ist ein guter Tag und
prima.
Ja, alles perfekt.
Schön.
Besser hätte es nicht gehen können.
Dann trotzdem noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt nochmal spät stücken und ich hoffe, genau. Du kannst noch, das Wetter ist halt miserabel. Darfst du draußen sein und oder
ja,
ist
ja,
da auch.
Ich bin heute schon mit meiner Süßen, die ist gejoggt und ich bin im Fahrrad.
Oh ja.
Das geht schon.
Ach, das ist toll, das ist schön. Ja. So soll es sein und bleiben und besser werden von Tag zu Tag. Das wünsche ich dir und dann, wir bleiben in Kontakt. Ich werde immer mal hören, was es Neues bei dir gibt.
Ja, also wenn das so läuft, wie es läuft, bin ich ab Ende September mal 4 bis 6 Wochen komplett weg in der, in der Isolation. So, da geht dann gar nichts mehr.
Oh, ist das Reha oder ist das keine Reha, noch nicht Reha?
Nein, das ist eine Transplantation.
Ach so, ja,
okay. Wenn es gut läuft, wird es eine Transplantation, wenn es schlecht läuft. Jetzt war es das so.
Oh ne, komm, also.
Ja, so ist es leider. Ja.
Oh, gut. Also es wird gut laufen, wir zweifeln da überhaupt nicht dran. Und es, es wird und es muss und es wird gut laufen.
Ja, super, das hilft mir auch.
Helmut, mein Lieber, alles Gute für dich und
danke.
Ich hoffe, bis ganz bald wieder.
Ja, so machen wir es.
Danke dir.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.